Am Anfang stand ja so ein bisschen der Verarbeitungsprozess von dieser Gewalt. Und ich glaube, meine Lösung war damals, jemand zu werden, der nie wieder in Gefahr schweben kann und der nie wieder, dem nie wieder Gefahr angetan werden kann. Das heißt, stark zu werden, unabhängig zu werden. Und das sind Muster, die man, finde ich, viel, nicht nur bei Jungen, auch bei Menschen allgemein sieht, na, vor allem gewaltbetroffenen Menschen. Na, aber das habe ich allgemein viel auch bei Jungen wahrgenommen, dass man seinen Schmerz durch Härte verbirgt.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Was bedeutet es, als Junge missbraucht worden zu sein und in unserer patriarchalen Welt aufzuwachsen? Wie ist es heute, als Mann darüber zu sprechen? In dieser Folge spreche ich mit Survivor King Thaddäus Helm über seine persönliche Heilungsgeschichte, über seinen Weg, über seine Verarbeitung. Unter anderem sprechen wir über traditionelle Rollenbilder, Männlichkeit, das Patriarchat, seine Erfahrungen, wie er ja sich durch seinen Heilungsweg geschlängelt hat, was ihm geholfen hat, was nicht so gut war. Und wir sprechen tatsächlich auch über das Thema Internet, wie es hilfreich sein kann, wo man mit dem Internet lernen kann, aber auch über Gefahren, zum Beispiel über die Gefahr der Radikalisierung von jungen Männern im Internet. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast hier bei mir im Podcast, und zwar Thaddäus Helm. Er ist selbst Survivor-Betroffener und wir sind zusammen in Kontakt gekommen, weil er nämlich auch seine Masterarbeit zu ja quasi dem Thema geschrieben hat. Aber da sprechen wir später noch näher zu. Hallo Thaddäus, erstmal schön, dass du da bist.
Grüß dich, Mai. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du mir geschrieben hast und dass du hier mit uns über deinen Weg, deine Geschichte sprechen magst und auch über, ja, das, was du so in deiner Masterarbeit alles gelernt hast. Vielleicht magst du dich gerade noch mal kurz selber vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was auch immer du uns so erzählen magst.
Klar, gerne. Also, ja, den Namen hast du schon gesagt. Ich bin Thaddäus. Ich komme aus, ja, ich sage jetzt mittlerweile Dresden, aber ich bin natürlich auf dem Land irgendwo geboren und groß geworden, eine Kleinstadt zumindest. Und bin zum Studieren hergezogen nach Dresden, wohne mittlerweile seit 6 Jahren ungefähr hier in Dresden, habe jetzt auch mein Masterstudium, wie du gerade gesagt hast, auch abgeschlossen. Bin jetzt 26 und hoffentlich kurz vorm Berufseinstieg. Das werde ich sehen. Und ja, was kann man noch sagen? Genau, ich bin Betroffener, ich bin Überlebender, wie du selbst gesagt hast. Und mache gerade viel in die Richtung, habe langjährig auch Therapieerfahrung hinter mir. Ja, und freue mich einfach drüber zu sprechen. Genau. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich heute hier drüber rede, aber ich freue mich auf jeden Fall, ein weiteres Mal darauf einzugehen und vor allem auch in Verbindung mit meiner Masterarbeit dann noch ein bisschen drüber zu quatschen. Genau.
Ja. Sehr cool, genau. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast ja schon ein paar Mal öffentlich gesprochen. Was war für dich so dein Warum, dein Why, dass du gesagt hast, ich gehe raus und spreche da öffentlich drüber und gebe nicht nur Betroffenen, sondern ja auch männlichen Betroffenen eine Stimme, wo es ja noch mal stigmatisierter ist, ne, als bei Frauen.
Ja, also das, ne, der Stigmatisierungsgrad ist nochmal eine interessante Frage, aber genau, es ist auf jeden Fall was unbekannter ist, ne? Also Gewalt gegen Männer allgemein, würde ich sagen, ist ein bisschen unbekannter. Ist auch verständlich, weil es einfach weniger zu betreffen scheint oder auch numerisch, sage ich jetzt mal, betrifft. Aber also für mich war das damals irgendwie die Notwendigkeit, Also ich musste das einfach, ich musste drüber reden, ich musste irgendwie das öffentlich machen, weil ich nicht so versteckt leben wollte. Na, also ich habe ganz viel gehört aus dem Umfeld, dass nicht nur bezüglich Missbrauch, sondern auch bezüglich Diagnosen wie Depression oder PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, dass man darüber ja bloß nicht öffentlich reden soll, weil sonst kommt der Arbeitgeber und dann hast du nie wieder einen Job und dann finden dich alle ganz komisch und doof. Und das stimmt teilweise auch, ne? Auch da gibt es natürlich krasse Stigmatisierung. Andererseits habe ich mich gefragt, na, wie soll sich das denn ändern? Und dann habe ich gesagt, na, irgendjemand muss ja sagen, okay, wir packen das jetzt an, wir gehen jetzt nach vorne und sprechen uns aus. Und ich wurde dazu ermutigt durch die zwei anderen Podcast-Gäste in der einen Folge, wo ich drüber geredet habe. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt von mir einfach so öffentlich gemacht hätte, wenn das nicht in diesem Rahmen gewesen wäre. Deswegen, da ist es gewissermaßen auch Schicksal oder Zufall, könnte man sagen. Und ich bin auf jeden Fall total dankbar dafür, weil das war zwar eine sehr krasse Erfahrung, aber gleichermaßen war es auch eine unglaublich wichtige und prägende Erfahrung für mich.
Okay, das heißt, das war bei dir gar nicht so geplant, sondern das ist im Podcast mit aufgekommen, wo du dann gesprochen hast.
Ja, also wir hatten schon gesagt, dass wir auch drüber sprechen. Ich erinnere mich, dass wir schon mal eine Folge aufgenommen hatten. Da ging es um Räume und Grenzen der männlichen Sexualität. Das heißt, da haben wir einfach mal zu dritt als drei Typen, als drei junge Typen so ein bisschen gequatscht, was so unsere Erfahrungen sind. Und da habe ich gesagt, dass es auch ein Ereignis gab, ne? Und bei mir in der Vergangenheit, was mich belastet hat, und bin da aber nicht näher drauf eingegangen. Und dann haben die beiden Jungs aber auch gemerkt, hey, das wäre ja ein interessantes Thema und so weiter und so fort. Und so kam also das eine zum anderen. Und da hatten wir dann drüber gesprochen und darüber nochmal eine Folge aufzunehmen. Genau. Also es war schon geplant so gesehen. Das war jetzt nicht, dass mich das total überrumpelt hat, aber es war jetzt nicht mein Lebensplan irgendwie gewesen, ne? Sondern ich bin da irgendwie so reingerutscht, dankbarerweise.
Okay, wow. Und dennoch hast du es ja, gehst du den Weg ja weiter, ne? Und du hast gerade auch im kurz vor Geplänkel ja auch erzählt, dass du dich ja auch beworben hast und schaust, ob du vielleicht auch in dem Bereich irgendwie Prävention arbeiten kannst. Also es ist schon auch ein Thema, was dich begleitet, wo du auch heute mehr zu tun magst, ne? Auch beruflich vielleicht, wenn das vom Job her geht.
Ja, total. Also ich persönlich sehe einen enormen Bedarf an Männerarbeit. Und damit meine ich wirklich Männerarbeit. Also ich sehe einen Riesenbedarf, was auch Gewaltschutz angeht. Also Gewaltschutz ganz offen, nicht nur sexuelle Gewalt, sondern wirklich offen. Aber auch genau, wirklich Männerarbeit für Männer. Das heißt, was ist es überhaupt? Was heißt es, ein Mann zu sein zum Beispiel? Ne, wie kann sich ein Mann in einer, ich sag mal, postpatriarchalen, bestenfalls irgendwann postpatriarchalen Gesellschaft verhalten und sowas. Wie kann ein Mann das für sich einordnen? Das sind ziemlich schwierige Fragen und ich habe darauf auch nicht unbedingt Antworten, sondern habe, glaube ich, eher die Fähigkeit, da die richtigen Fragen zu stellen und eben auch die Offenheit zu haben, sich Antworten anzuhören von verschiedenen Leuten. Genau, und ich finde das allgemein super wichtig, weil ich auch in meinem Umfeld wahrnehme, dass viele Männer auch beschäftigt, junge Männer, aber auch ältere Männer. Und auch das Gleiche kam bei meiner Masterarbeit raus. Naja.
Okay, spannend. Ja, da gucken wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf auf die
Richtig, ja.
Masterarbeit. Lass uns mal bei dir anfangen, wenn du magst. Wie ist denn deine Survivor, deine betroffene Geschichte? Magst du uns da Umrisse geben? Wo kommst du her?
Ja. Prinzipiell möchte ich sagen, hatte ich eine recht schöne und freie Kindheit und hatte da auf jeden Fall auch ein starkes, ich sag mal, Sonnenkind, was sich entwickelt hat, ne? War auf jeden Fall, ich war ein entspannter Junge, ich war aber auch ein, ja, so eine positive Energie ausstrahlen, so war ich. Und habe das viel gespiegelt bekommen aus meiner Familie und sowas. Und das erste Mal sexuelle Gewalterfahrung hatte ich dann erst mit 12, das heißt schon relativ spät, als ich in so einem Feriencamp war. Da gab es dann einen Betreuer, der mich quasi missbraucht hatte. Und bis dahin quasi, ich will nicht sagen, war alles okay. Da gab es auch andere Gewalterfahrungen zuvor schon, keine sexuellen, aber Gewalterfahrungen. Und na, also bis dahin war es quasi alles in Ordnung. Aber ich weiß, seitdem, das war ein Riesenumbruch für mich. Ja. Das überrascht nicht groß, einfach weil Missbrauch, glaube ich, egal in welchem, Also Kindesmissbrauch, egal in welchem Alter der auftritt, einfach ziemlich katastrophale Folgen hat. Genau. Und das, also das war so das große Ereignis bei mir. Das war eine einmalige Sache tatsächlich, da, weil es eben in einem Ferienlager war. Und genau. Es gab später nochmal, vielleicht, ich will nur einen groben Überblick geben erstmal. Es gab dann später auch nochmal eine, ja, wie sagt man, eine Folge. Erfahrung, ich sag mal eine Folgeerfahrung dazu, weil ich mit 19 auch nochmal sexuell mindestens belästigt wurde. Ich glaube, genötigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da die richtige Begriffswahl ist, als ich im Ausland auch unterwegs war. Und das Spannende war, dass ich seitdem wirklich erst angefangen habe, mich mit meinem Missbrauch und mit meinen Gewalterfahrungen auseinanderzusetzen und auch erst mit 21, 20, 21 in die Therapie gegangen bin. Ne? Und das Krasse ist, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr, wenn nicht sogar noch eher schon, so eine, ne, so einen Mechanismus, wie ich damit umgegangen bin, durchgezogen hat. Und was ich sehr problematisch fand und finde, ist, dass es immer so ein Einfrieren war. Das gab es damals beim Missbrauch, das gab es bei dem bei der Belästigung, bei der sexuellen Belästigung, als ich 19 war. Na, und das ist was, was mich übelst beschäftigt, einfach weil ich Angst davor habe, wieder einzufrieren und mich nicht verteidigen zu können wie damals. Na, genau. Also vielleicht erstmal so ganz grob der Überblick. Das ist ein bisschen so mein Hintergrund. Gibt natürlich noch viel mehr zu mir zu sagen als Person, aber das ist zumindest, was die Gewalterfahrung angeht. Genau.
Danke dir fürs Teilen. Du hast gerade gesagt, für dich hat sich, war das ein einschneidendes Erlebnis mit 12 und dadurch hat sich ganz viel verändert. Magst du da ein bisschen erzählen, was hat sich verändert an dir oder an deinem Verhalten? Du hast ja vorher erzählt, Sonnenkind, hat sich das dann. Ist das dann anders geworden?
Genau, also wie gesagt, es gab auch vorher schon Gewalterfahrungen und ich hatte vorher auch schon meine Probleme, aber ich glaube, das war so richtig die Spitze des Eisbergs oder so die Krönung, weil ich mich, und das kann ich nur aufgrund von Berichten aus dem Umfeld wirklich sagen, weil ich mich selber nicht so gut erinnern kann daran, ich habe mich sehr zurückgezogen. Ne? Also ich habe mich verhärtet einerseits, ne, bin ruhiger geworden, bin nicht ruhiger unbedingt, aber halt verschlossener, ne, verschlossener geworden, direkt nach der Erfahrung. Und das, obwohl es eigentlich auch da eine Aufarbeitung gab mit hier Anzeige bei der Polizei und dann direkt zu irgendeinem Jugend- und Kinderpsychotherapeuten oder sowas, ne, ist lange her. Das hat auch nicht funktioniert, weil ich auch komplett zugemacht habe und quasi gar nicht zeigen konnte, dass es dann ein riesen, riesen Problem gab, dass es Horror war für mich, was da passiert ist und dass mich das total zerbrochen hat, ne? Und das waren so die ersten Jahre davon. Ja, ich glaube, da hat sich wahrscheinlich schon so ein bisschen die Depression auch angebahnt. Die ist dann, glaube ich, erst richtig jetzt im Erwachsenenleben ausgebrochen, als Folge auch von der PTBS, die ich durch die Missbrauchserfahrung hatte. Das heißt, dass ich halt oft wieder in die Missbrauchssituation zurückversetzt wurde. Albträume zum Beispiel ganz oft. Oder auch wenn irgendwelche stressigen Dinge anstanden, hatte ich immer so ein ganz großes, ja, so ganz große Angst davor. Ne? Und das, ja, das war also echt heftig. Und ich merke es auch jetzt wieder, wenn ich drüber rede, wie schlimm das weh tut eigentlich und auch wie, ne, wie das jetzt noch weh tut. Mehr als 14, 13 Jahre danach. Ne? Also es begleitet mich über mein halbes Leben. Und ich habe das schon total viel verarbeitet. Ich habe auch gesagt, ich wäre in Therapie und trotzdem ist es total krass, weil ich auch immer noch Albträume habe zum Beispiel oder auch immer noch mich teilweise verschließe oder mich hilflos fühle. Ne? Und das ist also ein ewiger Prozess gefühlt, dem Kind, was damals verletzt wurde, dieses Vertrauen wieder zurückzugeben und die Liebe und die Heilung zu bringen. Genau.
Ja. Wow. Danke dir fürs Erzählen. Das ist auch, ich glaube, da können jetzt gerade auch einige, die das hier gerade zuhören, mitfühlen, sich da zurückzuerinnern, wie das für einen so selber war in der Zeit. Von daher gerne, na, ihr kennt das, achtet gut auf euch, macht vielleicht gerade eine Pause, einmal durchschütteln, einmal aufstehen.
Ja.
Gerade wenn wir so ja, ich sag mal, Symptome und alte Muster reingehen, können ja gerne mal die Spiegelneuronen anspringen und dann ist man selber ganz drinne. Ja. Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade. Lass mich gerade einmal suchen. Ah, genau. Ich finde es sehr spannend, dass du gerade erzählt hast, dass du ja, dass bei dir damals Aufarbeitung passiert ist. Das heißt, dir wurde, also du hast damals gesprochen, dir wurde geglaubt und dann gab es einmal einen großen, ja, Schwall
Genau.
an,
Ich
Polizei und Therapie etc.
Genau, also ich kann gerne mal ein bisschen mehr auf die Situation eingehen. Das ist vielleicht ganz nützlich für dich, aber auch für die Zuhörenden, um das zu verstehen. Ich war da in diesem Ferienlager, war ich in einem Zimmer mit sechs anderen Jungen, glaube ich. Und wir wurden da in der Nacht von einem Betreuer missbraucht. Ich glaube, ich war der Einzige, ziemlich sicher der Einzige, der das im Wachzustand erlebt hat. Das war so 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Weiß ich auch nur, weil ich da so eine Uhr gesehen habe. Und danach, am nächsten Tag, habe ich das, glaube ich, angesprochen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das war, weil ein anderer Junge das auch irgendwie noch mitbekommen hatte. Na, und vielleicht ganz kurz, wieso waren wir überhaupt am Schlafen? Also es gab keine Vergewaltigung in dem Sinne oder irgendwas. Wir wurden angefasst von dem Betreuer. Und ich sag mal, in Anführungszeichen, das war's. Na, das war natürlich als 12-jährige Kinder, die mitten nachts aufgewacht sind. Oder für mich war das total schrecklich, weil ich gar nicht wusste, was da gerade los ist. Der Betreuer war auch, ich hätte gerochen, dass der so Alkohol im Atem hat. Ne? Also ich wusste, das ist auf jeden Fall gerade eine Ausnahmesituation. Hier schwebe ich gerade in Gefahr. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Aber so im Nachhinein, jedenfalls, genau, haben wir das eben angesprochen. Und dann hat das mindestens ein anderer eben bestätigt, dass da was war. Und dann haben wir diskutiert in der Runde. Die anderen Jungs, die haben alle tief und fest geschlafen. Und wir sind dann, also jedenfalls nach der Zeugenvernehmung, die muss ich dann auch nochmal da lesen, weil natürlich meine Erinnerung nicht alles perfekt wiedergibt. Aber da haben die Betreuerinnen, die da ausgesagt haben, auch gesagt, dass sie dann aufmerksam geworden sind auf uns, weil wir so Unruhe hatten im Zimmer und dann am Anfang haben sie uns nicht geglaubt. Also die hatten erst gedacht, dass wir irgendwie einen komischen Witz machen oder sowas. Aber als wir dann doch ein bisschen vehementer da waren, haben sie uns dann das doch geglaubt und haben dann auch wirklich eins und eins verbunden. Es gab auch Hinweise, ne, dass es so gepasst hat. Es gab auch vorher schon mit dem Betreuer so gewisse Auffälligkeiten, sage ich mal. Genau, und dann wurde da eins und eins zusammengezählt. Dieser Betreuer wurde erstmal weggeschickt. Wir waren dann noch, das war wirklich am Anfang des Ferienlagers, das war das Krasseste eigentlich. Und wir waren dann noch, ich glaube, bis zum Ende der Zeit da. Unsere Eltern wurden zwar benachrichtigt und dann wurden wir am Ende der Zeit wieder nach Hause geschickt, wo dann schon unsere Eltern so voll auf uns gewartet haben. Genau, und dann ging es, ich glaube, es ging ja wirklich, ich möchte echt behaupten, an dem Abend, als ich wiederkam, sollte ich das meinen Eltern erzählen. Ich weiß nicht mehr, wie das war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, wie wir zur Polizei sind und ich das dann der Polizistin nochmal erzählt habe. Das war auch krass, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß noch so ein bisschen, jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, was da so passiert ist, dass ich dann eine Zeugenaussage hatte, dann einen Polizisten noch so zur Seite genommen wurde. Der hat mir dann so Nachtsicht gezeigt irgendwie. Das war ganz cool, so, na, also abgelenkt werden, so. Genau, aber es war echt Das
krass.
war echt krass.
Und genau, wie gesagt, dann direkt danach dann dieser das ist mit mir passiert. Dann und dann, ich konnte es wirklich wie in so einem Krimi quasi wiedergeben, ne, so. Aber ich hatte gar keinen emotionalen Bezug, glaube ich, dazu. Genau, deswegen habe ich mich da total abgekapselt, auch von dem Therapeuten. Okay. Irgendwie bei der Polizei zu sein und da eine Anzeige zu machen und zu erzählen und dann auch plötzlich vor einem erwachsenen Therapeuten zu sein, was ja auch gar nicht, ne, also einerseits wünschen sich ja viele im Nachhinein, oh, ich hätte gerne die Hilfe gehabt damals. Und andererseits jetzt aber auch von dir zu hören, ne, und dann kam alles Schlag auf Schlag und du hast das ja gar nicht so gewollt in Anführungsstrichen, ne, nicht gekonnt, ne, warst gar nicht ready dafür, jetzt mit einem fremden Menschen drüber zu sprechen. Wie erlebst du es heute? Also, wie hast du es damals für dich erlebt? Du hast ja schon gesagt, du warst dann sehr zu, ne? Und heute, wenn du drauf schaust, nicht ready gewesen oder war es einfach nicht der richtige Mensch? Wie würdest du da drauf schauen?
Ja, ich glaube, es war essentiell, dass meine Eltern mich ermutigt haben, ich denke, so war es, zur Polizei mitzukommen und diese Aussage zu machen. Denn ich glaube wirklich erst durch diesen Zugang und auch, dass meine Eltern versucht hatten mit Psychotherapeuten, Erst dadurch, glaube ich, hatte ich überhaupt die Fähigkeit, das in mir drin, auch wenn ich das natürlich nach außen viel verschwiegen habe. Also auch in der Schule wusste es eigentlich keiner. Die hatten sich alle gewundert, dass ich mal eine Woche weg war, als dann der Gerichtsprozess war. Dann war es so, oh, ne, aha, warum fährst du jetzt irgendwo anders hin und so? Was ist denn da los? Und da habe ich das irgendwie versucht, ne, mir was zurechtzulügen und so. Genau, aber also ich glaube, das war wirklich wichtig für mich, auch wenn es natürlich emotional aufreibend war. Aber ich hab da keine Erinnerung dran. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich schlecht behandelt wurde oder so. Ne? Also ich glaube, das war insgesamt schon was Gutes. Es war einfach eher, dass in mir drin gar nicht die Fähigkeit da war, das irgendwie ja emotional traumatisch zu behandeln. Ne? Da hätte es vielleicht doch passende Leute geben müssen, die einfühlsam, langwierig mich da so ein bisschen monitoren und beobachten. Aber ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Genau, aber überhaupt, dass es erstmal geschehen ist und dass mir erstmal geglaubt wurde, dass ich nicht als Spinner oder irgendwas dargestellt wurde oder was auch immer, ne, dass es keine negativen Reaktionen gab. Ich glaube, das ist erstmal richtig, richtig wichtig und ich bin da richtig dankbar dafür, weil ich weiß, dass es bei anderen ganz, ganz anders aussieht, die Gewalterfahrung gemacht haben.
Ja, total essentiell. Mega. Und wie verlief dein Weg der Heilung? Ne? Du hast schon erzählt, dass du im Prinzip ganz lange das ja im Prinzip verdrängt hast, auch niemandem erzählt hast und dann erst durch den Vorfall mit 19 dann für dich angefangen hast aufzuarbeiten. Wie hast du deine Aufarbeitung begonnen und was würdest du heute sagen, hat dir besonders geholfen?
Ja, also ich glaube, am Anfang stand ja so ein bisschen der Verarbeitungsprozess von dieser Gewalt. Und ich glaube, meine Lösung war damals, jemand zu werden, der nie wieder in Gefahr schweben kann und der nie wieder, dem nie wieder Gefahr angetan werden kann. Das heißt, stark zu werden, unabhängig zu werden. Und das sind Muster, die man, finde ich, viel, nicht nur bei Jungen, auch bei Menschen allgemein sieht, na, vor allem gewaltbetroffenen Menschen. Na, aber das habe ich allgemein viel auch bei Jungen wahrgenommen, dass man seinen Schmerz durch Härte verbirgt. Und bei mir war das damals so, dass ich ja irgendwie irgendwas gesucht hatte, woran ich mich festklammern konnte. Und das war dann wirklich in der Zeit direkt danach, so mit 13, 14, ziemlich schnell Batman. Na, also einfach dieses Symbol von ein unerbitterlicher Ritter der Gerechtigkeit, der gegen das Dunkle und Böse dieser Welt kämpft. Und das hat mir total irgendwie, das hat mich motiviert. Und dann habe ich angefangen mit Kampfsport und mit Training und all sowas und wollte einfach nur fähig sein, mich zu verteidigen und einfach nur, nicht nur mich selbst rächen, vielleicht auch für andere da sind und sie schützen. Und ich weiß noch, dass ich dann teilweise auch so durch die Stadt gelaufen bin, nachts gejoggt bin oder durch die Kleinstadt und nach Leuten Ausschau gehalten habe, die gerade irgendwas Böses machen, damit ich die bestrafen kann.
Okay.
Und das war dann, glaube ich, sogar bis 16 oder so, ne? Und ich weiß noch richtig, wie ich mich richtig darauf vorbereitet hatte und so. Also es war so eine konstante Konfrontation mit dem Bösen, was mir passiert ist, durch diesen Prozess. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, Moment, das sind ja gar keine bösen Menschen da draußen. Das sind eigentlich ja ganz normale Leute, die allermeiste Zeit. Ne? Also selbst wenn sie Böses tun und ich sie nicht dabei sehe, sind es trotzdem meistens normale Leute. Und das war schwierig für mich, weil das heißt, wohin, was bringt mir meine ganze Stärke, meine ganze Härte und all sowas, wenn ich die nicht nutzen kann für irgendwas? Und ich glaube, der nächste Schritt war dann, mich emotional zu öffnen. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich in meiner Familie wahrgenommen habe, dass irgendwie mit mir nie über Probleme geredet wurde. Ich denke teilweise einerseits, um mich zu schützen, weil ich, wie gesagt, schon ausreichend eigene Probleme hatte. Und andererseits, weil ich einfach nicht als kompetent erachtet wurde, ne? Also verstehe ich auch. Ich war so, ja, halt total zurückgezogen in einer gewissen Weise, ne? Oder emotional nicht zugänglich. Und ja, ich glaube, so richtig ab 16, 17, 18 herum habe ich mich dann wirklich angefangen, mit mir selbst auseinanderzusetzen, mit zwischenmenschlichen Beziehungen mich auseinanderzusetzen und bin, ich glaube, da wirklich richtig reingetaucht in Perspektivwechsel, Emotionen, Nähe, Verbundenheit, Gefühle überhaupt. Und habe mich erstmal wieder kennengelernt. Und ich glaube, das war auch die Zeit, in der ich zwar auch viel an meinen Emotionen gelitten habe, aber auch die positive Emotion spüren konnte und wieder Zugang zu meinem Sonnenkind, also zu den schönen Erfahrungen und den tollen Erlebnissen, die ich auch haben konnte als Kind, dazu wieder, ne, zurückbekam. Genau. Ja, und um noch so einen kleinen Punkt zu setzen, so richtig professionell mich damit auseinandergesetzt habe ich, wie gesagt, erst seit 2020, Ende 2020, als ich auch eine Therapie begonnen habe. Ich glaube, da wurde ich auch nicht dazu gedrängt, aber auch da haben mir Leute empfohlen, hey, mach das doch, guck mal, das wäre vielleicht echt was Gutes. Ich habe persönlich das damals gar nicht so als wichtig empfunden. Ja, da war halt irgendwas, als ich 12 war, das war schlimm. Oder ja, dieser eine Typ, als ich unterwegs war, hat mich als mit 19 angefasst und das war auch komisch, aber irgendwie, ja, was soll es so? Und ich glaube, es waren wirklich vor allem durch die energische Reaktion von Frauen in meinem Umfeld, dass ich gesehen habe, Moment, ich sollte hier wirklich mehr reinarbeiten und sollte mich damit auseinandersetzen, weil das für mich gut ist und für alle anderen auch gut ist. Genau, und ich glaube, deswegen hatte ich erst diesen Prozess mit Therapiearbeiten, also was begonnen. Ja, bis hin zu jetzt meiner Masterarbeit, die sich eben auch mit dem Thema sexuellen Missbrauch beschäftigt hat.
Wow, das ist ja auch spannend, ne? Also, dass du da sehr klar für dich hast, so, ja, im Prinzip haben andere gesagt, ich soll mal in Therapie gehen. Und ich finde es stark von dir, dass du da die Fähigkeit hattest, das dann auch zu tun, ne? Und nicht zu sagen, ja, komm, ihr labert, ich habe ja die Deutungshoheit, war nicht so wild, sondern dass du auch die Sichtweise der anderen, also dass du gesehen hast, okay, da scheint ja was dran zu sein, wenn das mehrere Menschen in meinem Umfeld sagen, die mir wahrscheinlich wichtig sind oder die mir nahestehen und vielleicht was sehen, was ich nicht sehe.
Genau. Also ich hielt von Therapie zum Beispiel davor natürlich nicht viel. Ne? Also ich hatte jetzt keine negative Meinung, aber ich hatte auch keine positive Meinung dazu. Ja? Und auch zu Achtsamkeit und Trauma und tausend verschiedene Diagnosen, ne? Psychische Erkrankungen, all sowas. Das war für mich nicht wirklich eine Sache. Das war einfach, ja, irgendwie so ein paar Leute reden davon, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ich war nicht verbunden damit. Und ja, ich glaube, erst durch diesen Prozess habe ich mich wirklich sensibilisiert und auch geöffnet. Und das empfinde ich persönlich als total wertvoll und möchte es auch jedem anderen Mann ans Herz legen und auch Menschen allgemein. Also Therapie allgemein ist total super, finde ich, wenn man natürlich einen Platz bekommt und sowas.
Schön,
Genau.
wie sich das deine Wahrnehmung verändert hat. Magst du ein bisschen mehr von deiner Therapie erzählen? Also was hat dir geholfen, Therapie heute so zu sehen? Also was war die Veränderung und was hat dir in der Therapie geholfen? Persönlich.
Ja, ich glaube, die größte Veränderung ist, mich selbst bewusster wahrzunehmen. Das heißt, überhaupt von sowas wie einem Schattenkind oder sowas zu sprechen oder einem Sonnenkind, ne? Also, das sind, in Therapie sind das Persönlichkeitsanteile, das wirst du, glaube ich, kennen, die man während seines Lebens durch Erfahrungen entwickelt. Und so ein bisschen die Aufgabe, das hat mir meine Therapeutin viel gesagt, meine Aufgabe ist es, als Orchesterleiter so die einzelnen Sektionen im Orchester zu managen. Also da sind manchmal sind da die Streicher dran, manchmal der Pianist, die Sängerin, was auch immer. Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, denn sie sind alle überlebenswichtig in einer gewissen Weise für mich. Sonst gäbe es die nicht, ne, gewissermaßen. Und das Problem ist halt, wenn einer von diesen Anteilen, zum Beispiel das traumatisierte Kind von damals, überhand nimmt und mich dann in eine tiefe Depression treibt und mich davon abhält, an mir selbst zu arbeiten, gesund und gut zu mir zu sein oder auch, ja, mich mit Menschen in Verbindung zu setzen, ne? Genau. Also das war total wertvoll. Ich habe allgemein so ein, wir haben das immer Werkzeugkoffer genannt. Ich habe so einen Werkzeugkoffer an die Hand bekommen, womit ich einfach besser mit dem Beginn einer depressiven Phase, mit der depressiven Phase an sich, mit dem Ende davon, mit einer eher hypomanischen Phase auch umging, ne? Also auch da gab es so Anzeichen von bipolaren Elementen in meinem psychologischen Bild, sage ich mal, drinne. Und ja, es ist alles ein bisschen schwierig auseinanderzuklamüsern, weil na, das einfach so bei mehrfach Gewaltbetroffenen, glaube ich, mit PTBS und so, ist es ein bisschen schwierig, da eine klare Diagnostik zu halten. Aber ja, genau. Jedenfalls, das finde ich total super. Ich merke auch, dass ich, wenn ich jetzt mit anderen Menschen spreche in meinem Umfeld und in meinem Alter, dass ich irgendwie total viel Kompetenz habe, was so zwischenmenschlichen Umgang angeht. Also, dass ich manchmal richtig gute Fragen oder auch Hinweise geben kann, stellen kann. Und das freut mich total. Also ich krieg's viel von anderen gespiegelt tatsächlich. Ich merke das gar nicht so sehr an mir selbst. Ich krieg nur oft so, ach, du hast ja bestimmt eine Therapie, das merkt man und so. Ja, das ist was Schönes.
Das ist ja auch ein schönes Kompliment, oder? Nach Jahren der Therapie dann auch zu hören. Ja, man merkt, dass du in Therapie bist oder warst.
Genau. Also man entwickelt auf jeden Fall, ich zumindest für mich habe wirklich Kompetenzen entwickelt und würde das fast in meinen Lebenslauf reinschreiben wollen. Na, das ist wirklich eine Art Fortbildung, finde ich. Also das ist wirklich was Tolles, ja.
Ja. Du hast vorhin auch erzählt, fand ich ganz spannend, dass du auf deinem Weg ja auch irgendwann beschlossen hast, dich emotional zu öffnen, ne? Also wirklich aktiv entschieden hast, okay, ich möchte am Thema emotionale Öffnung, Kommunikation zwischen menschlichen Beziehungen arbeiten. Wie tut man das oder wie hast du das damals getan?
Ich glaube, viel im Internet. Ich glaube, ich habe viel so angefangen, ach, Videos zu schauen, so mit Human Interest Focus. Das heißt, so, wo es um Personen geht, um deren Beziehungen oder vielleicht auch Serien, Filme, Bücher, was auch immer. Musik auch. Das heißt, einfach so nahbareres, verletzlicheres und all sowas. Kann ich jetzt gar nicht was Konkretes nennen, aber ne, so in die Richtung. Und ansonsten durch Freundschaften, ne? Also einfach durch entsprechende Menschen, ja, bei denen ich schon immer ein offenes Ohr hatte oder mit denen man gut reden konnte über persönliche Themen, genau. Und so hat das irgendwie alles in Lauf genommen.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind vier Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 € im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Okay. Stark. Also, ja, manchmal denke ich mir, das ist ganz schön magisch, was wir heutzutage mit dem Internet haben und mittlerweile ja auch noch mit KI, wie wir uns einfach mit Themen, die uns interessieren,
Ja.
auseinandersetzen können und Selbstbildung machen können.
Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass gerade als unsicherer Junge, der vom sächsischen Land kommt, ich im Internet auch eine krasse Radikalisierung erfahren habe und da auch wirklich warnen möchte, na, dass auch das sehe ich, wie gesagt, bei vielen jungen Männern, dieses Potenzial dazu abzurutschen, ne, in rechte Kreise oder sowas. Ne? Ich war jetzt nie rechtsextrem oder irgendwas, aber das Internet, die Algorithmen da, zum Beispiel auf YouTube und sowas, die wissen schon, was sie machen und leben von Konflikt und von Polarisierung und sowas. Und genau, also das war schon echt heftig. Und ich glaube, hätte ich nicht durch Menschen in meinem Umfeld, wie zum Beispiel eine Tante von mir, eine gute Verbindung zum Feminismus bekommen. Also das ist finde ich eine tolle Feministin, eine tolle Frau auch einfach, die sich auch mit mir auseinandergesetzt hat. Ne? Also hätte ich diesen Zugang, glaube ich, nicht bekommen, ja, dann hätte ich nie wahrscheinlich mich weiterentwickelt in die Richtung, sondern wäre im schlimmsten Fall sogar verbittert geworden und frustriert. Genau. Also deswegen, nein, da versuche ich immer ziemlich, wie sagt man, humble, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, ne? Dass es natürlich beim Internet auch verschiedene Seiten gibt und bei, genau, bei solchen Auseinandersetzungen.
Ja, ein zweischneidiges Schwert einfach, ne? Also.
Aber trotzdem ist es eine super Sache, einfach für Menschen, um in ihren spezifischen Problemen, Gruppen, Zugehörigkeiten, was auch immer, Halt zu finden, ne? Und auch Leute zu finden, die einfach, ja, die mitfühlen können, die einen verstehen. Das ist schön.
Voll. Danke dir, dass du da auch so ehrlich drüber sprichst und da auch vorwarnst, ne, vor dem Thema Radikalisierung. Gerade junge Männer, ich meine, haben wir auch in den letzten Jahren auch viel mitbekommen, ne, zum Thema Incels und
Ja,
oder
genau.
eine andere Sparte, ne, wo wir dann bei Pickup Artists sind, die dann
Ja,
irgendwie,
genau.
ne, also
Ganz
da gibt's krasse Sparten, wo man dann abrutschen kann. Ja.
richtig, richtig. Gerade wenn man jemand ist, der von sexueller Unsicherheit geprägt ist. Na, also ich habe das bei mir viel gemerkt, dass ich einfach totale Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel Intimität einzugehen. Ist ja auch klar, ne? Das geht ja vielen Betroffenen so. So, das Schwierige ist halt, finde ich, dass es bei Männern nochmal eine andere Sache ist, weil gefühlt wir meistens den ersten Schritt machen sollen oder sowas, ne? Oder diejenigen sein sollen, die mehr einleiten, ne? Und das hat mich schon immer gequält, muss ich sagen. Und auch diese totale Selbstsicherheit und Stärke auszustrahlen, ne? Das geht bei mir gar nicht, einfach weil ich viel mehr geprägt bin, auch von so einer mittlerweile sehr stark reflektierten, aber trotzdem auch Unsicherheit und Sensibilität, ne? Und das passt nicht so ganz in dieses Rollenbild rein. Und deswegen freue ich mich auch, aktiv daran zu arbeiten, das ein bisschen loszuwerden, das Rollenbild.
Ja,
Genau.
voll. Ne? Und da sind wir ja auch total schnell schon beim Thema Feminismus und ja, unserem gesellschaftlichen Rollenbildern. Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Patriarchat, ne? Also irgendwie,
Ja.
dass eben das Verständnis, dass Feminismus allen hilft, ne? Männern und Frauen, dass
Ja.
eben Männer nicht dauernd die Ersten sein müssen, die Starken sein müssen, ne, sondern dass wir da irgendwie noch mal zu einem ganz anderen Verständnis von und miteinander kommen können. Und das finde ich so stark und so wichtig, dass eben da auch ganz, ganz viele Männer mit an Bord sind, ne, so wie du, der sagt, naja, lasst uns doch mal neu denken. Lasst uns doch mal
Ja.
gucken, wie können wir denn aus einer, ja, toxischen Männlichkeit, aus einem, boah, wir müssen alle immer Uga Uga machen, hinzu, okay,
Genau.
und wie können wir in unserer Kraft sein und gleichzeitig irgendwie im Miteinander sein.
Ja, richtig. Na, also ich persönlich mag auch mal Uga-Uga sein. Na, das ist auch schön. Aber es ist eben nicht alles. Und
Genau.
es wäre falsch zu sagen, dass das alles ist, was ein Mann ausmacht oder ausmachen sollte. Ne? Und deswegen völlig richtig. Auch hier beim Thema Feminismus finde ich es auch wieder total schwierig, als gewaltbetroffener Mann eben meinen Platz da zu finden. Weil es natürlich auch im Worte schon steckend eher einen Fokus auf Frauen richtet, auch in der öffentlichen Debatte. Aber eigentlich ja um, ne, Gleichberechtigung geht und vor allem um den Abbau von patriarchalen Strukturen. Ne? Und das ist jetzt so, das ist ein bisschen so eine Hypothese, die ich so rausgehauen habe. Ich will natürlich gar nicht sagen, dass es nur um Frauen geht oder sowas, ne? Aber das einfach deswegen ist manchmal schwierig ist, eben Gehör zu finden und auch gesehen zu werden als Mann mit Gewalterfahrung. Darauf wollte ich noch hinaus. Ne? Und das ist andererseits, wie du sagst, total wichtig ist, dass sich nicht nur Frauen aus dem Patriarchat emanzipieren, sondern eben auch die ganzen Männer, die selber darunter leiden. Na, das ist ja das, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger dabei, dass man in dem oft von den Mann als Täter und die Frau als Opfer wahrnimmt. Ne?
Ja.
Was viel auch so ist, das passiert auch ganz, ganz oft so, aber dass es schwieriger ist, dass ja auch innerhalb, sage ich mal, der männlichen Hegemonie, sage ich mal, verschiedene Abstufungen sind. Na, also da gibt's eine Hackordnung auch. Und dass da ganz viele Männer, die nicht reinpassen, die nicht perfekt irgendeinem Ideal von traditioneller Männlichkeit entsprechen, auch runtergetrampelt werden. Na, und
Ja.
drunter leiden. Na, also hier geht es gar nicht um einen Vergleich oder irgendwas, sondern einfach nur, dass das eben auch stattfindet. Und deswegen ist es total wichtig, dass eben genau diese Männer dann sich eben damit auch auseinandersetzen und irgendwie ein neues Bild schaffen. Und ich hoffe, dass ich einer davon sein kann. Mal schauen.
Da bin ich mir sicher, Thaddäus. Ja. Stark. Wo stehst du heute? Wir haben jetzt gerade ganz viel so über deinen Werdegang gesprochen und auch deine Therapie, deine Aufarbeitung, was du da alles für dich mitgenommen hast, dein Sonnenkind, dein Schattenkind, deine Anteile alle mit an Bord haben und die orchestrieren. Wo stehst du heute, wenn du quasi heute auf deine Gewalterfahrung auf deinen Heilungsweg schaust, was würdest du sagen, wo, ja, so eine
Ja.
Verortung?
Ja, ich finde vor allem den Begriff Heilungsweg da total wichtig. Ne? Dass ich wirklich seit Jahren mich im selbst begreife als jemand, der in einem Heilungsprozess drinsteckt. Aber generell kann ich dir sagen, dass wo ich heute stehe, vom Motto her eigentlich immer noch das gleiche ist wie vor 2 Jahren zum Beispiel. Ich habe mein Motto nach oben stolpern. Das ist so ein bisschen
Schön.
das, was es gut beschreibt. Das heißt, ich möchte und muss mich auch zwangsläufig lebenslang, ich glaube, das kennst du auch, lebenslang auseinandersetzen mit meiner Vergangenheit. Hoffentlich immer bewusster, immer achtsamer, immer gesünder, ne? Aber da bin ich auf jeden Fall noch nicht, längst nicht am Ende. Ne? Also auch heute habe ich noch Probleme, psychisch stabil zu sein zum Beispiel. Ne? Und leide unter dem PTBS, leide unter Depressionen. Mal mehr, mal weniger, jetzt aktuell zum Glück weniger. Und da freue ich mich drüber, genau. Aber also das wird ewig noch ein Thema sein für mich. Aber gleichzeitig bin ich auch super stolz auf mich. Ich bin super stolz auf mich, dass ich eine Therapie abgeschlossen habe. Ich bin super stolz auf mich, dass ich öffentlich über meinen Missbrauch gesprochen habe. Ich bin super stolz darauf, dass ich super Rückmeldungen bekommen habe diesbezüglich. Ich bin total stolz, dass Menschen mich als Vertrauensperson ansehen und sich mir mitteilen, ne? Also auch teilweise erstmalig mir mitteilen, was eine Riesenverantwortung ist natürlich, aber andererseits auch ein tolles Geschenk, weil das ist genau das, was ich auch möchte, ne? Dass Menschen den Mut haben, drüber zu sprechen, sich irgendjemandem wenigstens mitzuteilen, ne? Also entweder öffentlichen Stellen oder halt irgendjemanden, einen Freund oder einer Vertrauensperson, ne? Weil das ist echt der erste Schritt, ne? Kannst du auch selber sagen, wie du das siehst, ne? Aber genau, und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar und hoffnungsvoll, dass ich ein bisschen in einem Prozess mitwirken kann, nicht als Experte, sondern einfach nur als Person mit gelebten Erfahrungen und die richtigen Fragen stellen kann, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck sein kann und ja, da hoffentlich auch anderen Menschen helfe. Das fühlt sich echt super an.
Das klingt auch ganz schön super.
Ja.
Ja. Ich habe ein Wort gelernt in den letzten Jahren, das finde ich total großartig. Erfahrungsexperte, Erfahrungsexpertin. Finde ich
Finde ich gut.
sehr, sehr cool. Na, dann sind wir nämlich
Richtig.
nicht nur Betroffene, sondern nee, wir haben natürlich auch durch das Betroffensein, durch das sich mit dem Thema auseinandersetzen und so weiter, sind wir eben auch zu ExpertInnen geworden. Zwar durch unsere Erfahrung und auch oft, ne, durch eine Brille natürlich, weil wir ja nur, ich
Ja.
sag mal, Stichprobe N gleich 1, ne? Wir haben einen
Ja,
Fall,
genau.
den wir kennen, aber
Ja.
wem dafür besonders gut?
Richtig, richtig, genau. Ja, ich meine, und man setzt sich ja meistens durch sich selbst dann auch mit anderen auseinander und sowas. Also, ne, aber trotzdem natürlich ist es eine subjektive Wahrnehmung, sofern man nicht natürlich, ja, noch wissenschaftlich dahinter steigt. Aber genau, ja.
Genau, du
Nee, finde
hast
ich
ihn.
super.
Ja,
Ja?
sag ich.
Nicht war schon am Ende.
Ah, okay, sorry. Genau. Ne, und dann hat man ja on top die Möglichkeit auf das Erfahrungsexpertin sein, die Möglichkeit, wenn man denn möchte, ne, sich weiter zu professionalisieren, zum Beispiel bei dir, dich wissenschaftlich nochmal weiter mit dem Thema auseinandersetzen, dann eine Forschungsarbeit drüber schreiben.
Ja.
Ich habe ja den therapeutischen Weg gewählt und mich
Eben.
quasi nochmal als Therapeutin
Ja.
ausbilden lassen. Ja, so gibt es da ganz viele unterschiedliche Wege, die Vergangenheit zu integrieren.
Total. Ach, deinen Weg könnte ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Es ist nur meistens eine Zeitfrage. Zeit und Ressourcen, ne? Aber ich finde deinen
That's
Weg auf jeden
true.
Fall auch super, ne? Also,
Danke.
das muss ich auch sagen, dass ich das total schön und wichtig finde, wenn Menschen mit gelebten Erfahrungen selber anderen Menschen professionell unterstützen auf diesem Weg. Weil das natürlich. Ich glaube, es ist wirklich für Außenstehende nicht vollends nachvollziehbar, was das mit einem macht. Man kann das erklären, man kann darüber sprechen, aber ich glaube, man kann es nie wirklich verstehen, wenn man das nicht selber durchlebt hat. Ne? Und auch da unterscheiden sich natürlich die Erfahrungen von einer Person zur anderen, ne? Von einem Überlebenden zu der anderen Überlebenden. Aber trotzdem finde ich das total gut und wichtig. Und da möchte ich dir also nochmal einen dicken Daumen geben und dir Danke sagen, dass du das machst.
Danke dir. Ja, ich find's total spannend. Also ich bin da voll bei dir. Witzigerweise war ich am Anfang, als ich beschlossen habe, okay, ich werde jetzt Therapeut und ich mache eine Traumatherapie-Ausbildung, ich war echt ein bisschen besorgt und dachte so, naja, aber wer will denn zu mir kommen, weil ich habe ja selber ein Trauma gehabt und also meine Einstellung ist ähnlich wie bei dir, ne, zum Thema Trauma. Das hat man ein Leben lang so. Natürlich anders, ne, aber man trägt die Geschichte ja sein Leben lang mit sich rum. Also ich war am Anfang gar nicht so überzeugt davon, habe aber mittlerweile über die Jahre genau das Feedback bekommen, ne? Boah, Mai, es ist so toll, weil bei dir muss ich mich nicht erklären, bei dir muss ich nicht, ne, irgendwie noch vorher irgendwie 10 Minuten erklären, warum etwas schlimm oder schwierig ist. weil du
Ja.
verstehst das und du hast vieles davon erlebt oder hast da zumindest irgendwie, ne, durch deine Arbeit mit der Community, mit dem Podcast kannst ganz anders damit relaten, ne, und bin heute an dem Punkt, wo ich da sehr selbstbewusst stehen kann und sagen kann, ich glaube, ne, es braucht beides und dann auch wieder je nach Mensch natürlich, aber so dieses alte Bild von dem professionellen Therapeuten auf seiner Couch, da sind wir, ne? Ich sag mal, das ist 100 Jahre her beim lieben Herrn Freud. Das ist
Ja.
schon ein bisschen veraltet. Gibt noch Menschen, denen das hilft. Aber ich glaube, heutzutage bei vielen Dingen, gerade wo wir so weit weg von uns selber sind, ne? Nicht nur bei Trauma, sondern gesamtgesellschaftlich, braucht es, glaube ich, mehr Verbindung als die weiße Wand, auf die wir Dinge projizieren können.
Total. Total. Das finde ich auch wichtig. Ehrlich gesagt, das ist auch ein Riesenbedürfnis von mir, mich mit Menschen zu verbinden. Na, möglichst nicht möglichst viel, aber halt, ne, mit vielen vielfältigen Menschen ins Gespräch kommen, Verständnis finden, Gemeinsamkeiten finden, aber auch Unterschiede anerkennen und all sowas. Ne? Das finde ich total schön und wichtig. Persönlich muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen einsam, was andere junge Männer mit gelebten Erfahrungen in Missbrauch angeht, einfach weil viele natürlich nicht drüber sprechen, wenn überhaupt, sich erst später, lange später mit ihrem Trauma auseinandersetzen. Und mich nervt es manchmal, sage ich mal, dass ich etwas früh dran brenne, und das frustriert mich. Obgleich ich auch da mich freue, öffentlich zumindest auch jetzt total Fortschritte zu sehen. Genau, es war letztens auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Format auch ein 16-Jähriger oder so da dabei, der jetzt auch einen eigenen Verein oder irgendwas gegründet hat. Das finde ich richtig, richtig super. Ich habe jetzt gerade einen Namen nicht auf dem Schirm, und der hat auch das so gut dargestellt, und ich war total stolz darauf, dass der einfach 10 Jahre jünger ist und das so crazy gut darstellen kann, ne? Mit 16 schon so. Genau, also das ist dann natürlich trotzdem schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt in der Altersgruppe, auch in der Umgebung, sage ich mal, was macht. Genau, aber
Ja.
trotzdem, also jetzt in meinem Umfeld natürlich, kenne ich keinen jungen Mann mit meiner Erfahrung. Ja. Das ist
Ja.
halt schon, ist nicht super wichtig, aber manchmal fühlt man sich dann doch eben eher einsam.
Voll, kann ich total verstehen. Also da, ich glaube, ich meine, wir sprechen gleich noch über deine Masterarbeit, da hast du vielleicht noch ein paar mehr wissenschaftliche Insights und Zahlen, aber so aus meinem Gefühl her, hat es ja wirklich so die große gesellschaftliche, dass das Tabu gebrochen wurde, überhaupt über Dinge wie Vergewaltigung, Missbrauch zu
Ja.
sprechen, ist ja im Prinzip erst 2016, 17 mit der MeToo-Bewegung entstanden.
Ja.
Ne? Und das ist ja noch nicht lang, das sind ja noch nicht mal 10 Jahre. Ne?
Ja.
Und dass da im Prinzip einmal so ein großer Ruck durch die Medien ging und für viele da ja auch durch die Medien die Aufarbeitung begonnen hat. Und ich glaube, hoffe, dass wir Frauen, ne, auch einfach durch zahlenmäßig und anders und gesellschaftlich, ne, bla bla bla, dass wir vielleicht einfach da gerade euch vielleicht die 5 bis 8 Jahre voraus sind und dass jetzt gerade mit dir und mit anderen jungen Männern, dass ihr da jetzt quasi so ein
Ja.
bisschen nachrückt und das, was
Ja,
wir jetzt
ja.
schon, ne, an Frauen-Communities, wir haben ja auch eine Survivor-Queen-Community, sind gerade dabei mit zwei anderen Männern, tatsächlich auch eine analog dazu eine Männer-Community für Betroffene zu gründen. Also ich glaube, dass
Super.
dieser Impuls des Austausches und des Miteinanders sein unter männlichen Betroffenen, ich glaube, ja, der kommt jetzt einfach ein bisschen später aus vielen Gründen, Stigma etc. Aber ich glaube und ich wünsche es mir sehr, dass das jetzt auch ins Rollen kommt und du
Ja.
bestimmt einen Teil dazu beitragen wirst.
Also genauso sehe ich das auch. Ich nehme wahr, dass ich unglaublich starke, tolle Frauen in meinem Leben kennengelernt durfte, die so emotional weise auch wirklich einfach sind, ne? Und total offen und sensibel und einfühlsam und all das. Und emanzipiert, ne? Und ich wünsche mir einfach eben genau das auch bei Männern. Und auch da muss ich natürlich sagen, sehe ich auch tolle Väter zum Beispiel oder andere Männer, die super schön angekommen sind bei sich, ne? Und da bin ich total dankbar für und freue mich drauf. Und die sind auch viel angekommener als ich, auch wenn ich mich nicht vergleichen will, ne? Aber das ist toll zu sehen. Und ich sehe das genauso wie du, dass es jetzt eben unsere Chance als Männer ist, vor allem als unterdrückte, gewaltbetroffene Männer und sowas, sich zu emanzipieren, ne? Und auch diesen Schwung des Feminismus mitzunehmen und zu sagen, hey, genau, und jetzt ist es unsere Zeit, sich auch aus diesem Modell zu lösen und wirklich gleichberechtigt als Menschen zu leben, ne? Und da, also wegzukommen auch wirklich von Männern und Frauen, sondern zu wirklich Menschen, ne? Das ist, im besten Fall ist es eine Kategorie, die keine so große Rolle spielt, ne, bei vielen Dingen. Ja, das motiviert mich auch. Und ich hoffe, ja, wie du es schon sagst, dass ich da auch mein Puzzleteil mit reingeben kann in diesen Prozess.
Ja, danke dir. Und noch ein Gedanke, den hattest du vorhin auch angestoßen, gerade als Frage rübergeworfen, wie ich das sehe mit dem, na, wenn Menschen sich an einen wenden. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Geschenk, ne? Also, dass da jemand sich an einen wendet, vielleicht auch zum ersten Mal. Und ich glaube, bevor sich jemand an einen wendet, sind ja schon ganz, ganz viele Schritte, die davor passieren, ne? Dass der Mensch vielleicht darüber gelesen hat, eine Podcast-Folge wie die hier gehört hat, ne? Also, dass quasi ganz viele Schritte im Vorhinein schon sind, die dann quasi, ne, wie so ein, ja, die das fast zum Überlaufen bringen oder den Stein zum Rollen bringen, das ist vielleicht ein bisschen positiver, aber dass einfach ganz viele kleine Schritte auf dem Weg sind, bis ein Mensch sagt, okay, und ich trau mich jetzt, das zu sagen, und dir vertraue ich das jetzt an. Ne, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz
Ja.
großes Geschenk. Ne, sowohl eine Wertschätzung, Vertrauen einem selbst gegenüber, als auch gesamtgesellschaftlich. Toll, da öffnet sich ein weiterer Mensch und trägt dazu bei. Ne, und da sind wir beim Thema Entstigmatisierung, weil es ist natürlich auch ein, ne, wenn ich sage, mir ist das passiert, dann nehme ich aber auch gleichzeitig, ne, gesellschaftliche Strukturen und Rollen an. Ne? Die Rolle des Opfers, die Rolle des, oh ja, mit ihr oder ihm ist das gemacht worden, ne? Mit denen kann man das ja machen. Und Stigmata, ne? Oh ja, Opfer sind ja irgendwie alle eher schwach und depressiv und so weiter, ne? Also da rollt ja plötzlich so ein Haufen an Dingen ein, die man sich erstmal eingestehen muss oder irgendwie erstmal dagegen kämpfen muss und sagen, okay, ich bin das, aber also mir ist das passiert, aber die Rollen nehme ich nicht.
Absolut. Also du hast, ich finde das super, auch wie gut du mit dem Begriff Stigma und Stigmatisierung schon arbeiten kannst, ne, weil das, also das heißt schon arbeiten kannst, wie du damit arbeitest, weil das, also ich persönlich kannte den Begriff vor meiner Masterarbeit zwar schon, aber konnte mich jetzt nicht so gut damit auseinandersetzen und auch da bin ich total dankbar für, da reingetaucht zu sein, ne, weil diese Muster zu verstehen dahinter, ne, Labeling, Stereotype, wie du sagst, ne, Diskriminierung und sowas, ist total hilfreich und total wertvoll. Genau. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wirklich so eine Offenbarungssituation unglaublich sensibel und wichtig ist, ne, das zeigt auch die Forschung, gehen wir später noch drauf ein, dass wenn man da negativ reagiert oder zweifelnd oder abstoßend als Person, der sich anvertraut wird, dann kann das richtig, richtig schlimm sein für die oder den Betroffenen. Genau. Und umso wichtiger, deswegen ist es für mich auch eine Riesensache. Ich glaube, ne, für dich auch, wenn das passiert bei mir. Und deswegen hoffe ich, dass ich das auch gut mache und ja, irgendwie richtig hinkriege. Genau. Aber ja, also ich bin total dankbar dafür und das ist wirklich was Schönes. Und ich hoffe, dass es ganz, ganz viel passiert und dass wir alle über Gewalt sprechen können.
Ja, das hoffe ich auch.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Thaddäus. Wenn du magst, hüpf doch gern in den zweiten Teil hinein. Da schauen wir uns seine Forschungsarbeit zum Thema Stigmatisierung und Entstigmatisierung an. Wie genau ist das eigentlich bei männlichen Betroffenen? Kann man da Stigmatisierung feststellen? Wie ist es mit Tabuisierung, Diskriminierung? Wie ist das eigentlich mit der traditionellen Maskulinität? Hat das was mit Stigmatisierung zu tun? Kleiner Spoiler, ja schon irgendwie. Und Thaddäus teilt uns noch Worte, die er gerne als betroffener Junge wirklich gerne gehört hätte. Also es wird eine Nerdy-Folge und immer mal wieder persönliche Einblicke von Thaddäus.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und/oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!